Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf: Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Seid herzlich gegrüßt zu dieser neuen Runde unseres Bibelgesprächs. Es geht heute um das Thema des zukünftigen Konflikts, der in der Bibel, besonders im Buch Offenbarung, vorhergesagt ist. Das wollen wir uns näher anschauen. Ich bin in einer illustren Runde. Ich freue mich über Agnessa, über Johannes, über Jonathan und über Esther. Und bin selber auch mit Eifer dabei. Wir wollen gemeinsam beten. Unser treuer Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für diesen neuen Sabbat. Wir danken dir auch, Herr, für dein Wort, das uns Wegweisung ist und, wie Petrus es sagt, ein Licht an einem dunklen Ort. Erhelle du uns heute und mach uns den Weg verständlich, den du willst, dass wir gehen. Amen. Liebe Kollegen, Kolleginnen, ich lade euch ein, Offenbarung 14 aufzuschlagen. Offenbarung 14, das ist nun die Stelle, die wir schon mehrmals in diesem Viertel uns angeschaut haben. Heute geht es mir um Aspekte aus den Versen 7, 9 und 12. Kannst du das lesen, Agnessa?
Offenbarung 14, die Verse 7, 9 und 12.
Ja.
Er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren.
Danke. Und dann vielleicht noch Kapitel 12, Vers 17. Das passt da auch gut dazu.
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben.
Dankeschön. Also wenn man 12, 17 anschaut und 14, 12, dann merkt man eine gewisse Ähnlichkeit, die uns schon hilft, diese Geschehnisse miteinander in Beziehung zu setzen. Meine Frage ist nun, nach dem, was wir gehört haben, drei Engelsbotschaft, Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt, was wird das große Thema sein? Was wird das große Thema sein? Was lest ihr raus aus dem, was ihr hört?
Von den Kontrahenten her, die eben jetzt um die Aufmerksamkeit, wäre zu wenig gesagt, um letztlich die Hingebung, die Anbetung ringen. Also Satan auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite.
Stichwort Anbetung.
Ja? Genau. Da merke ich einfach, was ist das Ziel? Und dadurch, dass die Gebote immer wieder reinkommen, merkt man auch, okay, was macht Anbetung aus? Da werden so Hinweise gegeben, was jetzt hier letztlich im Ziel sein könnte. Und am Ende geht es darum, hier schon auch angedeutet, wem verpflichte ich mich? Da kommt so ein bisschen die Idee raus, mit wem schließe ich jetzt einen Bund?
Ja. Ich möchte noch einmal einhaken. Die Gebote sind hier in den Texten, die wir gelesen haben, sicher sehr spannend. Aber die kommen auch schon vorher vor. Im Kapitel 11, im Vers 19, ist der Tempel Gottes geöffnet und man sieht die Bundeslade. Ja, was ist in der Bundeslade? Die 10 Gebote. 12, 13, 14 sind ja so ein Block. Am Anfang habe ich die Bundeslade. Und wenn ich dann weiterschaue zum Kapitel 15, da ist der Tempel auch wieder gefüllt mit diesem Rauch. Tempel, Bundeslade, Gebote, das ist so ein Themenkomplex. Das gehört alles irgendwie zusammen.
Und hat endzeitliche Bedeutung offensichtlich.
Ja.
Und Anbetung. Anbetung ist das andere Thema. Ja. Also es geht um Gebote, es geht um Anbetung.
Aber auch in den 10 Geboten geht es um Anbetung. Also es gehört schon alles zusammen.
Ja. Und fällt euch auf die Sache mit dem Krieg? Habt ihr das mit dem Krieg wahrgenommen? Wer sind denn die, die diesen Krieg führen? Grosso modo. Was sagt der Text dort? 12, 17.
Ja, der Krieg, der vom Drachen ausgeführt wird mit denen, die quasi die Übrigen sind, die Gebote Gottes halten und Glauben an Jesus haben.
Also
Glauben
Jesu haben. Ja, genau. Es ist eine direkte Auseinandersetzung zwischen Satan und dem, was er bewegen kann, und den Getreuen, die Gott anhängen. Und das ist dann kein Stellvertreterkrieg in dem Sinn. Ja, da treffen dann die aufeinander, um die es wirklich geht. Ja, bitte.
Ja, eben auch kein ganz fairer Krieg.
Ja.
Weil du hast das Übernatürliche und das, also die Menschen konfrontiert mit Mächten.
Mit Mächten, ja.
In einer eigentlich nicht fairen Konstellation. Und mir ist vorher noch aufgefallen, das Durchhalten.
Ja.
Weil du gefragt hast, worum geht's? Also das ist Durchhalten, es ist nicht leicht. Das ist ein Thema offensichtlich.
Das Ausharren, nicht
Ausharren, Durchhalten.
Genau.
So wie du sagst, es ist ein unfairer Kampf, in Vers 17 steht, von den Übrigen. Das impliziert schon, wenn etwas übrig ist, dass es nicht die große Masse ist.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich die Situation. Also, ein Konflikt, offensichtlich ein Endkonflikt, wie er hier beschrieben wird in diesen Texten. Ein Konflikt, bei dem es um die Gebote Gottes geht. Ein Konflikt, bei dem es um die Treue gegenüber Gott geht. Ein Konflikt, bei dem es um Anbetung geht. Und die Sache mit der Anbetung ist deshalb so interessant für mich, weil es hier ganz offensichtlich ist, dass die teuflischen Mächte bewusst Anbetung fordern. Nicht der Text sagt hier, wer das Tier anbetet und sein Bild und so weiter. Wobei wir jetzt aufgrund von Offenbarung 14 noch gar nicht wissen, was das ist. Da müssen wir jetzt weitergehen. Und das machen wir auch. Es ist also etwas, was uns beschäftigt, auch in Gedanken, wenn wir das uns vorstellen und uns nicht gerade mit Freude erfüllt in Bezug auf die Zeit vor dem Ende. Und da gehen wir nach Offenbarung 13, denn dort werden diese Mächte beschrieben. Da ist die Rede von Tieren, da ist die Rede von einem Bild des Tiers. Alles das, was in Offenbarung 14 so einfach gesagt wird, in der dritten Engelsbotschaft, das wird hier eigentlich erläutert. Es ist tatsächlich so, dass unsere Väter und Mütter im Glauben damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, ja tatsächlich erst durch die Dreiengelsbotschaft, von der sie überzeugt waren, dass sie verkündigen sollten, auf Offenbarung 13 gekommen sind. In der Millerittengeschichte spielte Offenbarung 13 überhaupt keine Rolle oder fast keine. Erst nachdem man entdeckt hat, nachdem wir verkündigt haben, Christus wird bald wiederkommen, erste Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen, zweite Engelsbotschaft, kam man drauf, da ist ja noch was. Und als sie merkten, bei diesem noch etwas, dritter Engelsbotschaft, ist die Rede von diesen Mächten, dann hat man auf Offenbarung 13 geschaut und dann begann man die Sache aufzuarbeiten, wobei man da gewiss nicht nur originäre Exegese gemacht hat, denn diese Dinge waren ja im Protestantismus alle schon jahrhundertelang auch bekannt. Das haben wir ja nicht erfunden. Nicht? Gut, dann gehen wir nach Offenbarung 13 und ich schlage vor, wir lesen als erstes die ersten 10 Verse. Hannes, kannst du das machen?
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären. Und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.
Verzeih mir, dass ich jetzt unterbreche, aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht besser, wir machen es Stück für Stück.
Okay.
Sonst haben wir so einen großen Block, über den wir reden müssen. Wenn wir die ersten 2 Verse anschauen, ihr Lieben, was könnt ihr darüber sagen? Woran erinnert es euch? Vielleicht könnt ihr dann sogar Schlussfolgerungen schon ziehen, um wen es hier geht. Welche Bibelstellen sind Vorreiter für diesen Text und so weiter? Woher kommt das Ganze? Bitte schön.
Bitte.
Die Hörner haben mich jetzt an den Daniel erinnert.
Ja.
an die Vision in Daniel 7.
Ja.
Genau.
Und auch da im Anschluss wird das ja noch weiter fortgeführt in Vers 2. Ja. Das eine Tier in diesem Fall, in Daniel 7 sind es ja vier Tiere. Und hier ist das eine Tier aber mit den Merkmalen später dann auch mit einem Horn, was da kommt, generell mit den 10 Hörnern. Da merkst du, okay, da wird Daniel 7 verarbeitet im ersten Tier.
Ja, also die Verse 1 und 2 schreien Daniel 7, schau nach Daniel 7, nicht? Ist klar.
Mhm. Ja? Auch dann eben, wie du sagst, Vers 2, die Tiere, die sind da irgendwie alle gemeinsam dann in einem. Also es ist irgendwie komisch, weil es kommen alle vor. Mhm. Panther, Bär und Löwe und Drache, aber anders angeordnet.
Wenn ihr euch erinnert, wer ist denn die am meisten intrigierende Macht in Daniel 7? Das sind ja nicht die vier Reiche.
Du meinst das kleine Horn?
Das kleine Horn meine ich. Mhm. Und das kleine Horn hat ja diese Besonderheit, dass es nicht nur eine politische Macht war, sondern was steht in Daniel 7?
Es geht direkt gegen den Heiligen des
Himmels. Es geht direkt gegen Gott. Das ist ein geistlicher Aufstand. Hat das hier eine geistliche Komponente hier, Verse 1 und 2? Was habt ihr hier, was geistlich gedeutet werden kann?
Die Namen der Lästerung.
Die Namen der Lästerung. Das ist genau das Gleiche, was in Daniel 7 steht, aber vom kleinen Horn.
Also hier verschmelzen ja diese vier Reiche aus Daniel 7, wie es scheint, zu einem einzigen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein Hinweis, die vier kommen nicht mehr eins nach dem anderen. Die sind schon alle in der Vergangenheit. Wir sind jetzt in einer anderen geschichtlichen Zuordnung. Wir sind schon einen Schritt weiter sozusagen.
Wir sind einen Schritt weiter und die genaue Differenzierung von den verschiedenen Hörnern wird hier nicht mehr vorgenommen. Es scheint so zu sein, als ob einfach diese ersten beiden Verse die Macht schildern, die in Daniel 7 mit dem kleinen Horn geschildert wird.
Und die Kronen kommen ja nicht vor, oder? Im Daniel. Hat das Horn auch eine Krone?
Nein, die Kronen sind speziell in der Offenbarung.
Ja.
Da gibt es dann.
Auch schon.
Ja, da gibt es dann Kronen hier, da gibt es dann keine Kronen mit demselben Drachen, ein paar Kapitel später und so weiter. Und
im Griechischen gibt es ja zwei unterschiedliche Wörter für Krone, oder die werden halt gern mit Krone im Deutschen dann übersetzt. Bei mir in der Elberfelder steht da, sie haben Diademe auf. Das ist das eine griechische Wort und das ist immer die böse Macht, also Beherrschung, Ausbeutung und so. Die Heiligen, die Gläubigen kriegen dann auch eine Krone. Das ist aber eine Siegeskrone, ein Siegeskranz. Da wird also tatsächlich differenziert. Hier, wenn ich lese Diadem, weiß ich sofort, das ist böse. Brauche ich gar nicht mehr weiterlesen. Das ist so eine Art Signalwort, das bei mir schon etwas aussieht.
Macht um der Macht willen
und
nicht Siegeskranz im Sinne des...
Ja. Es hat für mich aber trotzdem dieses Lästerliche, weil auch wenn das jetzt du als Griechischkenner weißt, das sind zwei verschiedene für uns und wahrscheinlich auch für den oberflächlichen Betrachter, und so ist es auch gemeint vom Daniel, ist es eigentlich ein, ich tue so als ob. Ja, also er erhebt, also Lästerung, er erhebt sich auch zu diesem, was eigentlich der König des Universums nur hat.
Ja. Da kommt es auch schon zu einer ersten Vermischung. Diese Mächte im Daniel sind zuerst einmal politische Mächte. Aber Lästerung ist eine religiöse Sache. Und hier vermischen sich von Anfang an diese politisch machtmäßige Seite und die religiöse, kirchliche Seite.
Du kannst sagen, also dieses Tier hat diese Doppelgestalt, diese Doppelart des kleinen Horns, das wir schon in Daniel 7 kennenlernen. Wir bleiben aber bei diesem Thema noch. Ich möchte hier noch darauf hinweisen, da wird sogar gesagt, der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Das ist ja eine klare Aussage hier, dass praktisch Satan selber sich dieser Macht bedient.
Ein Stück weit auch das, was hier aufgebaut wird, was ja dann letztlich der Kontrast zu Kapitel 14 dann noch krasser macht, ist, dass Satan sozusagen hier, modern ausgedrückt, er ist der Sponsor. Also ganz offensichtlich. Das ist quasi, also wenn das Tier auftritt, dann hat es halt als Sponsortitel dann halt den Drachen. Vielleicht halt nicht so eklatant offensichtlich, aber das ist die Idee dabei, weil er hier in Vers 18 des letzten Kapitels eben dort quasi steht und diese Szene beobachtet und dann kommt dieses erste Tier raus.
Ja.
Und en gros, wenn wir später wahrscheinlich dann auch sehen, Beginnt ihr hier etwas zu machen in der Art, wie das auch hier formuliert wird, wo man sich denkt, warte mal, das kenne ich doch eigentlich von Gott selbst.
Also ich würde statt Sponsor sagen, die graue Eminenz, die im Hintergrund die Fäden zieht.
Ja, in deren Auftrag das alles geschieht. Gut, wenn wir jetzt weiterlesen, bin ich gespannt, welche Überraschung wir erleben werden. Hannes, du bist gerade bei dem Text. Kannst du weiterlesen? Und wir gehen jetzt bis in den Vers 6.
Ich lese da jetzt die Verse 3 bis 6. Ja. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.
Mhm. Was jetzt hier kommt, ist eine Schilderung der Taten dieser Macht, die deshalb geschildert werden, damit es möglich wird, diese Macht genauer zu identifizieren. Nicht? Und eigentlich alles, was hier gesagt wird, was du gelesen hast, Hannes, ist in Daniel 7 schon vorgekommen. Mhm. Aber das sind alles Aktivitäten des kleinen Horns gewesen. Das ist alles in Daniel 7 schon vorgekommen. Und wenn wir das jetzt ein bisschen erläutern wollen, was können wir dazu sagen? Also, da gibt's eine tödliche Wunde, die wieder heil wird. Mhm. Ja? Das werden wir vielleicht später sagen können, was das ist. Klar wird aber, dass der Drache und dieses Tier die ganze Welt beherrschen, denn sie kriegen die Anbetung.
Was ich da auch spannend finde, ich hatte mir das bei einem Durchgang irgendwann mal hier farblich gekennzeichnet, und zwar überall da, wo die Begriffe von beten, anbeten vorkommen. Mhm, und es ist augenscheinlich, wie oft das auch später dann noch immer wieder kommt, wo du am Ende dann der Offenbarung, wenn man Richtung Ende kommt, Kapitel 19, wo man dort im Vers 10 hat, in einem anderen Kontext, aber ein himmlischer Sprecher sagt hier, bete Gott an. Mhm. Also spätestens da merkt man, Drache, was machst du hier eigentlich? Tier, was macht ihr hier eigentlich? Mhm. Wo man dann auch in der Identifizierung merkt, okay, wohin geht es? Weil Weltmächte gibt es viele, ja. Leute, die alles Mögliche kontrollieren wollen. Aber hier geht es dezidiert um Anbetung. Da wird anscheinend alles reingeworfen, um das Ziel zu erreichen.
Was ich auch interessant hier in dem Zusammenhang finde, dass die offensichtlich die Menschen sich fragen, wer ist dem Tier gleich? Da ist so eine explizite Bewunderung und eine in die Höhe erheben, dass sie sich sehr bereitwillig ihm unterordnen, weil sie niemanden sehen, der ihm gleich wäre, in der Macht und Ansehen und so, wie er die Macht ausübt.
Darf ich da gleich einhaken? Wer ist dem Tier gleich? Das klingt so wie Michael. Mhm. Michael, das sind eigentlich drei hebräische Wörter, die heißen, wer ist Gott wie Gott? Und hier wird Gott oder der Titel für Jesus, Michael, nachgeäfft. Mhm. Mit anderen Worten, so wie Jesus anbetungswürdig ist, scheint es jetzt, als ob dieses Tier anbetungswürdig wäre. Also es ist Anmaßung, Gott gleich zu sein.
Und wer kann mit dem Krieg führen? Krieg führen ist doch das, was wir haben seit 1217. Der Drache führt Krieg gegen die Übrigen. Wer kann gegen diesen Krieg bestehen? Der Drache gibt dieser Macht die Macht. Die Macht ist zu groß. Wer kann gegen diese Macht aufkommen? Und das kennzeichnende Element ist die Lästerung. Also die wird, auf der wird jetzt insistiert. Die hatten wir vorhin schon und jetzt wird darauf insistiert. Bitte definieren wir, was ist Lästerung?
Setzt sich auch wieder mit Blick auf Daniel 7, das quasi, oder dann auch Daniel 8, die Taten des kleinen Horns, es will sich quasi in die Position Gottes reinbringen. Ja. Es behauptet halt, Dinge auszuüben, die Gott nur als Schöpfer und Erlöser letztlich machen kann.
Da sich gibt's, im Prinzip Gott gleich machen.
Da gibt es doch diese schöne Geschichte von einer Heilung Jesu. Jesus heilt einen Gelähmten, könnt ihr euch erinnern, wo er dann die Pharisäer sagen, weil Jesus zu ihm sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagen sie, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Die Lästerung ist also etwas, wo sich jemand an die Stelle Gottes setzt und göttliche Autorität für sich beansprucht. Und das ist bei dieser Macht quasi gegeben. Es ist noch schlimmer, Vers 7.
Soll ich noch einmal weiterlesen? Bitte. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation.
Erste Frage. Wenn es Krieg führen kann gegen die ganze Welt, da haben wir nochmal das Krieg führen. Das Krieg führen kommt von 12,17. Diese Macht führt also Krieg gegen alle, die nicht ihrer Meinung sind. Im Auftrag des Teufels, der Krieg führt gegen die Übrigen. Und dann heißt es, das ist so schön aufgezählt hier, jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jede Nation, sagt die Elberfelder Bibel, woran erinnert euch denn das vom Wording her?
Genau, wieder an die Zielgruppe, um die es eigentlich geht, und zwar die Menschheit an sich, die später in der
14.
der Dreifach-Engels-Botschaft eben auch erreicht werden soll. Hier gibt es quasi zwei Mächte, die zur selben Zielgruppe wollen.
Ja. Das ist also das, was so schwierig an der Stelle ist. Du hast eben die Menschen, die auf Erden wohnen, jeder Stamm, Völker, Sprachen. Auf der einen Seite kommt die lästerliche Macht, die Krieg führen und alle einheimst, und da sitzen sie und müssen gehorchen. Und auf der anderen Seite kommt die Botschaft, betet die nicht an. Dritte Engelsbotschaft, betet nicht das Tier an. Das clasht so zusammen. Es kann hier, das ist so, wie wenn ich sage, was für ein Vergleich fällt einem da ein? Das ist völlig unvereinbar. Es kann keine Vereinbarung zwischen diesen Mächten und dem Volk Gottes geben. Es gibt keinen Deal. Das ist schon gut, wenn man das mal versteht. Es kann keinen Deal geben hier. Gut, dann lesen wir noch fertig.
Ich lese da jetzt die Verse 8 bis 10.
Ja.
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube
Da haben wir wieder das Ausharren. Spricht 12,17 und 14,12 deshalb so von dieser Zeit, dass man ausharren muss, weil es ein Ausharren gegen eine kriegführende Macht ist, die Opfer von uns fordert.
Ja, viele Übersetzungen sagen ja dort Geduld.
Ja.
Aber Geduld, das ist so warten, ich lege die Hände in den Schoß und hoffe, dass halt irgendwie irgendwann einmal was passieren wird.
Ja.
Ich bin eigentlich eher passiv in dieser Haltung. Standhaft sein heißt, ich bin aktiv. Das heißt, ich muss meine Position, meine Grundlagen, mein Fundament verteidigen gegen den Feind, der mich hier verdrängen möchte. Das ist also viel passender für diesen Kampf in der Offenbarung.
Ja.
Kann ich da noch was hinzufügen? Mir ist jetzt das Ausharren eingefallen oder das Harren. Das haben wir ja im Psalm auch diskutiert, in dieser, immer wieder vorgekommen und einmal ganz.
Harre auf den Herrn.
Genau, und so. Harren. Und da war ja der Gedanke so interessant, dass Harren heißt, man wartet aktiv, eben nicht passiv. Ja, also du hast es nur mehr durch dieses Standhalten und so, aber eben, dass das Ausharren, das ja hier auch, hier ist eigentlich das Ausharren, nicht nur Geduld im Sinne von Hände in den Schoß legen, sondern
natürlich warten wir auf Jesus und müssen geduldig warten, aber wir müssen auch kämpfen. Und das ist die Botschaft hier in diesen Kapiteln.
Mhm. So, und jetzt müssen wir den Sack zumachen, oder willst du das machen?
Ich weiß nicht genau, wo du hin willst.
Okay.
Mach du mal und dann ergänze ich, wenn
also,
ich
dann. Wir haben jetzt noch ein paar Aspekte, die wir zusammenfügen müssen, um zu einem Schluss zu kommen. Da gibt's noch diese Zeitangabe von den 42 Monaten. Was bedeutet das? Und das setzen wir dann in Bezug zu diesem Thema der tödlichen Wunde. Und das setzen wir dann in Bezug zu dem, dass dann tatsächlich die Leute wieder getötet werden. Mhm. Das hat nämlich einen Sinn, dass das alles hier so genannt wird. Bitte.
Das fand ich eben spannend, weil das war nämlich auch ein Punkt, den ich noch mit reinbringen wollte. Der Zeitaspekt des Ausharrens, wo man sich denkt, muss ich jetzt auf unbestimmt ausharren oder gibt es da irgendwie ein absehbares Ende? Und diese 42 Monate ist ja ab Kapitel 12 das dritte Mal, dass hier so eine Zeitrechnung aufgemacht wird. In 12,6 sind es 1260 Tage.
12,14.
12,14, eben in den dreieinhalb Zeiten, die man aus Daniel kennt, beides mal dasselbe Event beschrieben. Und jetzt hier noch einmal. Und wenn man sich das ausrechnet, merkt man, oh, die reden ja alles von demselben.
Und in 11 hatten wir das auch schon mal, die Zeitangabe. Ja. In 11 hatten wir sie auch schon mal. Also sie wird ständig darauf Bezug genommen. Was meint das? Und in Daniel 7 kommt sie auch vor.
Ich denke da auch an Daniel Kapitel 9. Dort haben wir diese 70 Wochen. Und da sagen eigentlich auch unsere modernen, heutigen Bibeln, das sind nicht buchstäbliche Wochen, sondern sind Jahrwochen. Von dem leite ich ab, dass hier dieses Jahr-Tag-Prinzip, von dem wir als Adventisten gerne sprechen, nicht nur für Daniel 9 passt, sondern auch für Daniel 7 und für die ganzen Offenbarungstexte dadurch. Das heißt, wir können das jetzt nicht buchstäblich nehmen, sondern so wie vieles in der Offenbarung eben symbolisch ist, sind auch diese Zeitangaben symbolisch. 42 Monate, 3,5 Jahre, das könnte man ja irgendwie noch überstehen. Aber das sind eben nach dem Jahr-Tag-Prinzip 1260 Jahre. Und dann sind wir in einer ganz anderen zeitlichen Dimension. Und dann muss man sich natürlich fragen, jetzt schaue ich in die Geschichte hinein, wo passt denn das hin? Wo finde ich so lange Zeitabschnitte, die ich eben mit der Bibel jetzt in Verbindung bringe?
Und das, wenn du fragst, jetzt mit der tödlichen Wunde und so, das wissen wir ja aus der Geschichte, mit dem General von Napoleon und dem der Gefangennahme des Papstes. Und der Papst ist ja letztendlich, also das System der katholischen Kirche ist ja im Prinzip das, was sich an die Stelle Gottes gesetzt hat. Und das, da finden wir alle Elemente, die wir jetzt besprochen haben, finden wir ja drin.
Finden wir in der Geschichte des Papsttums.
Sündenvergebung zum Beispiel. Ich brauche einen Priester, zu dem ich beichten gehe. Ich gehe nicht mehr direkt zu Jesus, sondern ich habe einen Stellvertreter, der mir die Sünden vergibt, das, was man Jesus vorgeworfen hat, was er Lästerliches getan hat bei der Sündenvergebung.
Das sind auch die mittelalterlichen Krönungsformen, sed quasi Deus, er ist wie Richtig. Gott und solche Sachen. Das ist alles geschichtlich nachweisbar. Ja?
Und hier kommt, und das ist nämlich der Punkt, dass die eine Sache, wo Zeit hier eine große Rolle spielt und in Kapitel 12 eben als Satan aus dem Himmel geworfen wird, wird eben nämlich auch gesagt, Vers 11, sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes, kommt wieder vor, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und danach wird dann am Ende von Vers 12 gesagt, Satan weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Ja. Mit anderen Worten, wenn man nur Kapitel 13 liest, wird man sich denken, meine Güte, ist der jetzt in der Überzahl. In Kapitel 12 wird schon festgehalten, für ihn ist das Spiel abgepfiffen. Ja. Er hat nichts mehr in der Hand und deswegen geht er jetzt hier drunter und drüber, was dem Ganzen wiederum das auch erklärt, warum überhaupt die Heiligen ausharren können, weil sie eine Hoffnung haben.
Ja. Kommen wir mal auf den Vers 3 dazu sprechen.
Ja, wir sind ja nicht fertig damit, ja.
Da steht, einer seiner Köpfe ist wie zum Tod geschlachtet.
Ja.
Geschlachtet. Im Vers 8 steht das geschlachtete Lamm. Da wird schon wieder Jesus nachgeahmt.
Ja.
Dieses erste Tier hat eine Wunde, wie geschlachtet wie zum Tod. Ja. Und ich habe eben irgendwann mal gelesen, dass damals auch schon Tageszeitungen da waren im Jahr 1798. Und die haben dann über die katholische Kirche tatsächlich so geschrieben, das ist das endgültige Ende aus, der katholischen Kirche. Die Religion ist aus.
Die Franzosen waren da radikal. Ja.
Und dann erlebt diese Todeswunde doch wieder eine Heilung, eine Auferstehung im Grunde. Ja. Auch hier wird wieder Jesus nachgeahmt. Ist natürlich auf einer anderen Ebene, logischerweise. Aber ich glaube auch, dass diese neue Kraft, die dieses Tier hier entwickelt, heute, jetzt noch nicht voll zur Entfaltung gekommen ist. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich noch in der Zukunft eben weiterentwickeln wird.
Deshalb glaube ich, dass die Botschaft von Offenbarung 13 im Unterschied zu Daniel, weil sonst wäre es ja nur eine Wiederholung.
Ja.
Ja. Es ist im Unterschied zu Daniel ein Quäntchen mehr, nämlich, passt auf, Leute, die tödliche Wunde war, von der hat Daniel schon geredet, dass er gesagt hat, es dauert 3,5 Zeiten. Aber das Problem ist, die Verfolgung wird wiederkommen. Und damit rechnet man nicht. Weil seit der tödlichen Wunde hatten wir weltweit eine Entwicklung, die in eine ganz andere Richtung ging. Und plötzlich sagt uns die Bibel, passt auf, das wird nochmal kommen. Nicht? Die tödliche Wunde wird heil. Und dann habt ihr diese Verfolgungstexte, Vers 9 und 10, die du bereits gelesen hast. Das bedeutet, es wird hier klargemacht, dass der Krieg, der in 12,17 angezeigt wird, in dieser Welt am Ende geführt wird durch die Macht, die im Dienst des Satans steht. Das wäre auf der einen Seite des Papsttums. Aber es ist nicht allein. Mhm. Und da kommen wir zum zweiten Teil von Offenbarung 13. Lieber Jonathan, lies uns bitte die Verse 11 bis 14.
Okay. 11 bis einschließlich 14. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor ihm aus und es veranlasste die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeteten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Und es sagte denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen.
Genau. Also da verengt sich jetzt das ganze Bild. Es verengt sich, weil hier plötzlich Verstärkung entsteht. Und es ist interessant, die Offenbarung ist in ihrer Verwendung der Symbole, die sie verwendet, sehr konsequent. Also das sind jetzt Symbole, die werden wir schon kennen auch, müssen wir einfach nur mehr zusammensetzen. Gut, ich lade euch ein, mir das zu erklären. Was ist mit diesem Tier, das Hörner hat, ohne Kronen, gleich einem Lamm, aber redet wie ein Drache?
Wichtig ist, dass hier wir offensichtlich von etwas reden, was keine königliche Macht hat. Weil Kronen implizieren ja immer eine königliche Macht. Mhm. Ja? Und wenn wir das Papsttum uns anschauen, das haben wir ja auch drüber jetzt gesprochen, dass es Kronen hat. Das ist ja irgendwo der Nachfolger des römischen Cäsaren. Ja? Ja. Das war eine gekrönte Macht. Und hier reden wir von einer Macht, die keine Krone hat. Und es gibt offensichtlich in der Geschichte ein Land, was nie einen Monarchen hatte.
Achtung, wir haben hier folgende Situation. Daniel 7, woher kommen denn die Tiere alle? Könnt ihr euch noch erinnern? Daniel 7, woher kommen die?
Aus dem Meer.
Woher kommt denn das erste Tier von Offenbarung 13?
Aus dem Meer.
Das unterstreicht das, was du gesagt hast, Agnesa. Mhm. Das ist praktisch die direkte Nachfolge dieser Linien. Und dieses Tier kommt nicht aus dem Meer. Es kommt aus der Erde. Ist euch die Erde als Symbol vorher schon mal untergekommen? Schaut's mal.
Kapitel 12. Ja, tatsächlich. Ja?
Also,
Kapitel 12.
Helft.
Naja, ist ja diese Geschichte der Frau, das ist ja ein Symbol für die Gemeinde.
Ja.
Und dort im Vers 16 steht, und die Erde half der Frau. Sie will da, also der Drache will die Frau, die Gemeinde mit diesem Wasser sozusagen ertränken, ja, und die Erde saugt es auf, die Erde hilft. Und da haben wir tatsächlich eine Verknüpfung, ja, Erde und Erde.
Also seit Daniel sind die Wasserfluten das Bedrohliche, das Verfolgende, das, was dich ertränken will. Die Heere werden verglichen mit einer Flut in Daniel 9. Die Heere, die Jerusalem zerstören. Ja? Das ist eine Flut. Und jetzt kommt die Flut und will die Gläubigen zerstören. Aber da kommt Erde wie eine Insel, nicht, und rettet sie. Sie können sich hinflüchten und die Flut kann sie nicht mehr stören.
Ich habe da mal beobachtet, woher kommen die verschiedenen Mächte in der Offenbarung. Und alles, was böse ist, kommt von unten.
Ja.
Die Heuschrecken in Offenbarung 9, die kommen aus dem Abgrund. Und das Tier kommt aus dem Meer. Und das Tier kommt unten aus der Erde herab. Die kommen alle von unten. Ich brauche gar nicht weiterlesen, weiß schon sofort wieder, das ist eine böse Macht.
Ja.
Wenn Gott was schickt, dann kommt es vom Himmel oder, ja, fliegt durch den Himmel oder so irgendwie. Das ist die andere Richtung. Da kommt das Gute her. Das Böse kommt immer von unten. Das ist also Symbolsprache, die ganz eindeutig ist.
Ja, wobei in Offenbarung 12, also ich stimme dir zu, der Drache auch am Himmel sichtbar wird, was uns ja nur noch mehr verwirren soll. Nicht? Also das ist eine interessante Beobachtung. Okay, also das ist jetzt praktisch aus der Erde, dort wo vorher Rettung war, kommt plötzlich die Bedrohung her. Damit sind wir beim Thema. Dort wo vorher die Rettung war, dort kommt plötzlich die Bedrohung her.
Und da kommt auch in Vers 12, wenn ich da das noch jetzt schnell einwerfe,
nehme
ich ein Leitwort, was vorher bei dem ersten Tier ganz groß dabei war, Macht, große, ja, Macht.
Ja.
Das führt genau wieder dasselbe Konzept vor, was wir auch in Daniel, in den ganzen den Symbolen letztlich finden, dass die ganzen Reiche auf einem Prinzip besonders herumreiten. Das haben sie sich drüber geschrieben, Macht. Und da merkst du, wie Satan versucht, quasi Zielgruppe, Satan versucht, in der Offenbarung kommt dann, 14 kommt dann Gott dazu, aber Satan versucht Macht. Irgendwie muss ich Macht einsetzen, damit ich angebetet werde. Ja.
Vom kleinen Horn heißt es, dass es größer wird als alle anderen, die neben ihm waren. Daniel 7. Von diesem ersten Tier heißt es, dass alle auf Erden wohnen, es anbeten. Vom zweiten Tier, das aus der Erde kommt, heißt es, es übt alle Macht des ersten Tieres aus, in dessen Gegenwart. Das heißt, es kommt also ein Zeitpunkt, da ist tödliche Wunde, erstes Tier hat keine Macht mehr, wir haben gesagt, das Papsttum, 1798. Danach geht der Status beherrschende Macht auf eine andere über, die vorher eine Schutzmacht war, kommt aus der Erde, was ein positives Symbol war in Offenbarung 12. Und jetzt plötzlich wird hier ein Problem geschaffen, es wird zur Weltmacht Nummer 1.
Und was ich so interessant finde, in Vers 12, Kapitel 13, da steht und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das Tier anbeten. Ja. Also das, wo was noch Kapitel davor als Schutz gegolten hat, ist jetzt das, was gebracht wird, alle, die auf ihr wohnen, dort Schutz gesucht haben, dazu das Tier anzubeten.
Es gibt erst die religiöse Freiheit und jetzt der Zwang. Ne? Das ist ein Paradox.
Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen dem zweiten Tier und dem ersten. Und das zweite Tier hat offensichtlich ein sehr vertrauenswürdiges Auftreten. Hörner wie ein Lamm. Das Lamm ist ja ein Symbol für Jesus. Das ist ja ein Symbol für Christus. Mhm. Aber redet wie ein Drache, ist ein Symbol für Satan. Das heißt, diese Macht hat offensichtlich das Talent, so aufzutreten, als ob sie total positiv wäre. Aber in Wirklichkeit führt sie ein Regime, na, wie soll man das jetzt ausdrücken? Da ist der Drache als Vergleich gebracht.
Ja, das ist Täuschung. Ja. So wie die Schlange das Mittel zum Zweck ist für den Satan. Es ist Täuschung, 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 Täuschung.
Und es ist ja eine der besten Techniken der Manipulation. Ja, wenn du zuerst das Freundliche hast und dann mit dem Eigentlichen kommst. Das ist wirklich eine Situation, die eigentlich als manipulativ identifiziert werden muss.
Vielleicht hat sich die Macht auch verändert. Mhm. Und die ist einfach böse geworden. Da gibt es ja diesen Spruch, den habt ihr sicher schon gehört, nicht Macht korrumpiert. Totale Macht korrumpiert, total. Und ich glaube, dass da viel dran ist an dem. Also wenn, und gut, was sind jetzt die großen Zeichen? Feuer vom Himmel fallen. Die Menschen auf der Erde sind ganz baff und werden verführt wegen dieser großen Zeichen, die es tut, vor dem ersten Tier. Also das erste Tier ist immer noch da, aber es muss sich erholen vom tödlichen Schlag. Währenddessen hat die andere Macht, Weltmacht Nummer 1, und macht große Sachen, sodass alle erstaunt sind und dieser Macht zu folgen bereit sind. Auch wenn sie redet wie ein Drache. Was können solche Zeichen sein?
Also Feuer vom Himmel gibt es natürlich ein paar Geschichten in der Bibel, wo wir sowas sehen. Wir denken an die Elia-Geschichte und so. Aber ich denke in erster Linie an Pfingsten. Ja. Da fällt Feuer, also diese feurigen Zungen, der Heilige Geist, auf die Gläubigen und dann kommt es zur Verkündigung. Das heißt, eine falsche, nachgeahmte, verfälschte Ausgießung des Heiligen Geistes oder eine verfälschte Erweckung im religiösen Sinn. Das verknüpfe ich mit diesem Hinweis Feuer vom Himmel und Apostelgeschichte 2.
Gibt es überhaupt außer hier irgendeine Stelle, wo nicht Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt?
Nur bei Hiob.
Bei Hiob.
Nur bei Hiob, wo der Teufel verantwortlich ist für das alles Unglück.
Für das Unglück,
und wo er das sozusagen nachmacht. Aber sonst ist es immer ein Gotteszeichen. Ja. Das stimmt. Das, was ja auch zur Täuschung beiträgt. Man könnte auch sagen, da geht offensichtlich ein spiritueller Einfluss aus von dieser Macht, der weltweit spürbar wird und wo viele Leute darauf einsteigen. Der aber im Dienste des ersten Tieres steht, weil sich alles ihm zuwendet.
Steht ja auch in Vers 14 ganz explizit, und es verführt die, welche auf Erden wohnen.
Das sind wir wieder bei denen, die auf Erden wohnen. Gell? Das ist 13,7 gewesen, das ist 14,6 und 7
gewesen. Und ich finde es interessant, dass es nicht steht, und es zwingt die, die auf Erden wohnen, oder es beeindruckt die oder sonst, sondern es verführt. Es geht tatsächlich um religiöse Frage, um die Frage der Anbetung, sonst kann man ja nicht verführt werden.
Genau, und was ist nachher das Bild? Was heißt es, ein Bild dem Tier zu machen? Und das passt ein bisschen zusammen mit dem, was beim ersten Tier steht am Schluss.
Also die mittelalterliche Kirche hat mit einer Verknüpfung und Vermischung von Staat und Religion gearbeitet. Ja. Der Staat war der Handlanger, um dann eben ein Todesurteil an den Ketzern zu vollziehen, was eigentlich religiös motiviert war. Ja. Offensichtlich wird hier, und ich bin sicher, dass das jetzt eine Zukunftssache ist, von der wir hier lesen, dass das offensichtlich wiederkommen wird. Wir meinen, wir sind jetzt frei und aufgeklärt und modern und sowas kann doch gar nicht mehr passieren. Ja. Aber die Bibel sagt hier definitiv das Gegenteil. Es wird wieder so eine Vermischung zwischen Staat und Kirche kommen, so verstehe ich das, in der es tatsächlich wieder zur Verfolgung der Gläubigen, der Heiligen kommen wird. Und wenn wir weiterlesen, dann sollen alle getötet werden, die das Mahlzeichen.
Plötzlich geht es wieder los. Gell?
Ja, das finde ich auch spannend, wo du, Agnese, gesagt hast, am Anfang ist verführt. Das ist noch nicht mit, ich halte dir eine Waffe an den Kopf und mache jetzt mal bitte. Da ist so diese am Anfang verführen, ja, Otto Slam ist ganz nett so, ne? Kann ich mal streicheln. Und dann fängt es auf einmal an zu beißen.
Wenn du es durchdeklinierst und das Tier machen lässt, dann bewirkt es, dass getötet wird. Und da merkt man wieder, das ist nicht das Lamm, was ich aus Offenbarung 5 kenne. Na, das ist was anderes.
Das ist eine Täuschung. Ja. Ja, das ist eine Täuschung. Es tut christlich, aber es agiert teuflisch.
Mhm. Ja, wieder die Veränderung bei einem Bild, das plötzlich handelt. Mhm. Das ist ja völlig paradox eigentlich, ja, dass das so passiert. Aber so wie eben überhaupt die ganze...
Aber Bild ist wieder so ein Stichwort. Macht dir kein Bildnis,
Bilder sagen die Zehn Gebote. Ja, in der Apostel.
Und wenn ich jetzt an Daniel Kapitel 3 denke, da wird auch ein Bild aufgerichtet. Ja. Und wenn die Musik kommt, müssen alle niederfallen, sonst werden sie im Feuerofen getötet. Es ist also wieder die Geschichte von Daniel 3, die hier in einem neuen Kontext jetzt global nacherzählt wird. Und als Prophezeiung auch fungiert.
Ein Bild für das erste Tier. Im Grunde genommen bedeutet das, das Tier ist zwar jetzt ausgeschaltet, eine andere Macht hat diese Weltmacht Nummer 1 Funktion, aber es arbeitet dem ersten Tier wieder zu und schafft eine Situation, wo sozusagen fotografisch abgebildet das, was früher war in den 1260 Tagen, wieder passieren wird. Darum steht auch beim ersten Tier am Ende diese Geschichte da mit der Verfolgung, Vers 9 und 10. Das heißt, hier wird es nochmal klar gemacht, dass dieser zweite Akteur dem ersten sozusagen in die Hand arbeitet. Und was passiert da jetzt genau? Das müssen wir jetzt lesen. 15 bis 17.
Soll ich wieder lesen?
Ja, bitte. Okay.
Ab Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Ja. Es ist alles schon jetzt nochmal deutlich gesagt worden, nicht mit Verfolgung und Töten und hin und her. Die Frage, die wir jetzt noch diskutieren müssen, ist, was ist das Mahlzeichen? Und darüber wird ja viel diskutiert, nicht? Also, was ist das Mahlzeichen?
Naja, wir haben hier in der Offenbarung, speziell eben in diesen Kapiteln, zwei gegensätzliche Dinge. Die einen bekommen das Mahlzeichen an ihre Stirn oder an die Hand. Und die anderen bekommen das Siegel Gottes an ihre Stirn. Das fängt schon in Offenbarung 7 an und kommt dann in Offenbarung 14 natürlich auch noch einmal deutlich zutage. Also es sind zwei unterschiedliche Systeme, die ganz bewusst von Johannes als gegensatzbar gezeichnet werden.
Mhm. Und auch gerade durch die Idee des Siegels als so eine Art Erkennungszeichen. Also ich habe ein Siegel, das gebe ich irgendwo hier drauf und dann können andere, die dieses Siegel sehen, wissen, ah, das ist das Siegel vom Jonathan. Und hier spitzt sich das quasi zu, dass die Zielgruppe wieder, wo es letztlich um Anbetung geht, das ist ja das große zentrale Thema hier, durch ihr Handeln, dass sie sich darauf einlassen, weil sie ihm nicht nachgeben, dieses Erkennungszeichen bekommen. Mit anderen Worten, hier ist Anbetung und jetzt merkt man auf einmal, wow.
Du kannst also sagen, dass Gott versiegelt seine Leute im Sinne von, das sind meine und macht sie kenntlich als seine und der Teufel versiegelt seine Leute und macht sie kenntlich als seine.
Ja.
Also am Ende gibt es nur mehr zwei Gruppen. Das wäre sozusagen die Erkenntnis. Ja. Ja? Entschuldigung.
finde es sehr interessant, dass es eben das Malzeichen kommt auf die Stirn und auf die rechte Hand.
Ja.
Warum Stirn und rechte Hand? Warum kein anderes Körperteil? Weil Stirn im Prinzip das für unsere Gedanken steht und die rechte Hand für das Handeln. Also du kannst nicht sagen, ich denke mir und handle anders oder wie oft auch behauptet wird, naja, die drei Jünger, meine Güte, die hätten ja im Feuerofen gar nicht enden müssen, sie hätten ja so tun können, als ob, Gott weiß ja, wie sie denken. Ja, diese Option gibt es nicht am Ende der Zeit. Das Handeln und das Denken, das deckt sich.
Mhm. Das Punkt ist jetzt an der Stelle, dass in der Bibel die Menschen nicht mit dem Kopf denken, sondern sie denken mit dem Herzen. Der biblische Denkprozess spielt sich im Herzen ab. Die Erklärung, die du gibst, ist für uns total leicht nachvollziehbar. Sie ist auch stimmig, aber der Text selber spielt auf etwas an, was es tatsächlich im Alten Testament gegeben hat. Wo kommt denn das vor? Was musste sich denn der Israelit an die Hand und an die Stirn binden?
Das Gesetz Gottes. Das Gesetz,
ja. 5. Mose.
Wenn er betete, habt ihr das? Mhm. Wenn er betete, sollte er zum Zeichen das an seine Stirn und an seine Hand binden. Das kommt vor im 2. Buch Mose schon und auch im 5. Buch Mose kommt das vor. Also, das ist doch interessant, dass der Konnex wiederhergestellt wird. Und da sind wir plötzlich wieder beim Thema der Gebote Gottes. Sollen wir den Schluss ziehen, dass es im letzten Konflikt auch um die Frage der Gebote gehen wird?
Offensichtlich. Mhm.
Ja, bitte.
Mir ist jetzt nur das eingefallen, das ist ja auch dieser Vers, die da halten, die Gebote Gottes.
Ja.
Es ist ja auch in diesen, wenn es ums Ausharren geht, kommt es ja explizit vor, nicht nur als Symbol hier.
Genau, also wir schließen hier das Ganze nochmal und merken, das ist wirklich stimmig. Ich muss natürlich bekennen, und das sage ich jetzt auch denen, die uns zuschauen und zuhören bei diesem Gespräch, wir haben ja nicht alles besprochen. Also wir könnten noch eine Stunde zusammensitzen, um auszukaufen, was in diesen Texten noch drinnen ist. Ich hätte einen Vorschlag zur Überlegung für heute Sabbatnachmittag. Lesen wir doch den Vers 18 und überlegen uns, was das bedeutet im Zusammenhang dessen, was wir jetzt in dieser Stunde gemeinsam herausgearbeitet haben. Wie passt der Vers 18 da dazu und worum geht's hier genau? Und wie bestätigt er das, was wir gemeinsam in dieser Stunde entdeckt haben? Ich danke euch, ihr Lieben, für eure Beteiligung, für eure Mitarbeit, für eure Beiträge. Und ich darf dich, Hannes, bitten, dass du mit uns zum Abschluss betest.
Bleiben wir sitzen. Ich werde ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch dein prophetisches Wort schon so viel offenbart hast, dass wir auch in groben Zügen wissen, was auf uns noch zukommen wird. Ich danke dir auch, dass wir trotz dieser bedrohlichen Dinge Sicherheit haben können. Du sagst, du wirst deine Knechte an ihren Stirnen versiegeln. Und für mich heißt das, wir sind dein Eigentum. Du beschützt uns. Du wirst uns auch durch diese schwierige Zeit hindurchführen. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten und dich loben und preisen, weil du unser Schöpfer bist, weil du unser Erlöser bist und auch dieser wiederkommende Herr. Und wir brauchen daher keine Angst zu haben vor dem, was noch kommen wird. Ich bitte dich, schenk uns allen diese Gewissheit, dass wir in dir geborgen sind. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!